Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lieber Herr, darum bitte ich dich, dass du jetzt mit uns redest, so dass wir deine Liebe spüren, so dass wir uns dir öffnen können, so dass wir Wegweisung empfangen für die Tage, die vor uns sind. Wegweisung aus deiner Liebe. Amen. Am letzten Sonntag war ja der Festtag, den wir meistens vergessen, als einen der größten Festtage unseres Kalenderjahres, nämlich der Trinitatissonntag. Das ist uns gar nicht so bewusst, dass das ein großes Fest der Christenheit ist, weil es ja darum geht, an Trinitatis, dass wir nicht an irgendeinen Feldwald-Wiesen-Gott glauben, sondern wir glauben an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und heute nun gehen wir in diesem Bekenntnis des Glaubens, in dem, wie wir Gott beschreiben, was wir von ihm wissen, was wir über ihn gelehrt werden, einen Schritt weiter und versuchen zu sagen, was wir an Gott sehen und was das, was wir da sehen, was wir hören, für unser Leben bedeutet. Dazu lese ich uns Verse aus dem 1. Johannesbrief, dem 4. Kapitel. Ich nehme über das eigentlich vorgeschlagene Predigtwort hinaus noch zwei Verse dazu. Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichtes. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sie aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Wenn der Schreiber des Johannesbriefes gewusst hätte, in welchen Zeiten wir leben, dann hätte er bei Bruder immer auch gesagt, Schwester. Und geschlechtergerecht. Wer Gott liebt, der liebt auch die Brüder und die Schwestern. Gott ist die Liebe. Ist das eigentlich ein Satz, der uns zum Staunen bringt? Oder haben wir uns irgendwie doch daran gewöhnt? Das sehen wir so oft und hören wir so oft, dass uns das gar nicht mehr vom Hocker reißt. Dass es uns nicht mehr fassungslos macht. Dass es uns nicht mehr überwältigt. Kann es sein, dass dieser Satz, Gott ist die Liebe, für uns schon als ein Wort über Gott so abgenützt ist, dass wir nur noch ein müdes Achselzucken übrig haben? Na und? Was ist daran so sensationell? Manche Leute tun ja fast so, als wäre das die einzige Daseinsberechtigung, die Gott hätte, dass er die Liebe ist. Na und? Zu diesem eher gelangweilten da unten möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die hat keinen Evangeliumswert, aber sie ist trotzdem gut. Ein Herr geht durch eine stille Stadt eines besseren Londoner Viertels, da wo deine Schwester wohnt. Am Eingang einer kleinen Villa sieht er, wie ein Mann sich bemüht, ein Pferd in den Hauseingang zu bugsieren. Er bleibt stehen und nach einer Weile sagt der Mann mit dem Pferd, wissen Sie, wenn Sie schon Zeit haben, dann können Sie mir eigentlich ein bisschen helfen. Aber gerne, sagt er, sie buxieren also gemeinsam das Pferd die Treppe hinauf zur Haustür und dann in den ersten Stock hinauf. Und als sie im ersten Stock angekommen sind, will der Herr sich verabschieden. Ach nein, sagt der andere, entschuldigen Sie vielmals, das Pferd muss nämlich noch in die Badewanne. Nach einer weiteren halben Stunde haben die beiden das Pferd in der Badewanne verstaut. Es legt den Kopf auf den Rand und bleckt mit den Zähnen. Als der Helfer sich verabschieden, fragt er höflich, verzeihen Sie, darf ich, möchte ja nicht indiskret sein, aber darf ich einmal fragen, warum das Pferd in die Badewanne muss? Ja, sagt der Mann, wissen Sie, ich habe eine Freundin, die die Angewohnheit hat, immer nur zu sagen, na und? Ich schenke ihr eine Theaterkarte für ein kostbares Theaterstück und sie sagt, na und? Ich schenke ihr eine Reise an der Riviera nach Monte Carlo zum Formel-1-Rennen und sie sagt, na und? Ich schenke ihr einen kostbaren Brillantring und was sagt sie? Na und? Schon recht, sagt der Herr, aber was hat denn das mit dem Pferd in der Badewanne zu tun? Ja, sagt er, der Mann, dem das Haus und das Pferd gehören, in einer Stunde wird meine Freundin nach Hause kommen. Sie wird ins Badezimmer gehen, um sich die Hände zu waschen. Sie wird zu mir gestürzt kommen und sagen, um Himmels Willen, in der Badewanne ist ein Pferd. Und dann werde ich sagen, na und? Wie ist das mit dem Staunen? Das ist ja die Frage dahinter, hinter diesem da und. Wie ist das mit dem Staunen? Staunen wir noch über die Liebe Gottes oder sagen wir ein bisschen Achselzucken? Na und? Ein Freund von mir, mit dem ich ein Jahr lang während meiner Studentenzeit zweimal in der Woche Bibel gelesen habe, der hat vor vielen Jahren die Menschen in drei Sorten eingeteilt. Er hat gesagt, es gibt Leute, die muss man lieben, weil sie einfach total liebenswert sind. Es gibt Leute, die kann man lieben, weil sie wenigstens manchmal liebenswert sind. Und es gibt Leute, die kann nur noch unser Herr lieben. Er führte sich manchmal so auf, dass er zeitweilig für mich zur dritten Gruppe gehört. Aber, und das ist das Erschreckende, ich entdecke das bei mir manchmal, wie schwierig das ist mit dem Liebhaben. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Ich rede aber jetzt nur von mir und nicht von Ihnen. Ich finde mich manchmal unausstehlich. So, dass ich mit mir selber nicht gut zurechtkomme. Ich habe mir vorgenommen, nett zu sein, und dann knallt es doch. Ich habe mir vorgenommen, geduldig zu sein, und wenn es sein muss, auch was zum dritten Mal zu erklären, und dann verliere ich die Geduld. Ich habe mir vorgenommen, ganz ruhig zu sein, ganz gelassen und merke beim Reden, wie meine Stimme immer härter wird. Meine Seele sich irgendwo auch verkrümmt und verkrustet und härter wird. Ich habe mir vorgenommen, liebevoll zu sein, aber ich erstarre im Schweigen, damit ich nicht laut werde. Das kann ich nämlich laut werden. Verstehen Sie, dass ich mich dann unausstehlich finde, mit mir selbst uneinig und für andere schwer auszuhalten? Und genau weil ich mich so erlebe, weil ich mir an der Stelle nichts mehr über mich selber vormachen kann, mit 70 sind diese Faxen vorbei, wo man sich für nett und freundlich hält und immer gut drauf. Genau deshalb ist es für mich zum Staunen. Gott ist die Liebe. Gott hält es mit Menschen wie mit mir, Paul Ulrich Lenz, aus. Unglaublich. Mehr noch, er wird es nicht leid, meine Lieblosigkeit mit seiner Liebe zu beantworten. Er lässt sich in seiner Liebe nicht beirren. Auch nicht durch Rückfälle und Widerstände, auch nicht durch Unverständnis. Er geht mit seiner Liebe, so sagt es das Johannesevangelium, bis zum Äußersten. bis ans Ende. Bis ans Kreuz, bis in den Tod. Er nimmt den Widerspruch zu seiner Liebe auf sich und überwindet ihn durch Liebe. Die Antwort Gottes auf unsere Ablehnung, auf unseren Widerstand, auf unseren Eigensinn ist die Liebe, die sich hingibt bis zum Äußersten, bis ans Ende. Wenn wir auf Jesus sehen, auf den Gekreuzigten, dann sehen wir, Gott ist die Liebe. Wenn wir nicht auf Jesus sehen, wird das ein Allerweltssatz, der nichts mehr trägt. Das ist aber das, was wir an Jesus sehen, ist nun wahrhaftig nicht die Allerweltsliebe, die wir oft genug beschwören. Die wir hören, wenn einer von Liebe redet. Von der Liebe, die so lang währt, wie es gut geht. Sie kennen das ja vielleicht, es gibt Pfarrer, meine Kollegen, Kolleginnen, die sagen, man kann doch das einem jungen Paar nicht mehr abverlangen, dass sie sagen, bis dass der Tod euch scheidet. Und dann wählen sie die Formel, wollt ihr euch lieben und ehren in guten und schweren Tagen, solange es gut geht. Da kann ich nur noch in die Hosen machen, wenn ich das höre. Da werden die Preise gesenkt. Weil man nicht an die große Liebe glaubt, die wir nicht haben, sondern die Gott hat, senken wir dann auch die Preise für die kleine Liebe. Von der Liebe Gottes gilt anderes. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die heimlich Bibel lesen, jeden Tag, dann haben Sie vorgestern gelesen, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie richtet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Meine Frau hat gesagt, damit komme ich nicht gut zurecht. Und ich habe dann versucht, sie zu trösten, indem ich gesagt habe, da ist ja gar nicht von deiner Liebe die Rede. Da ist von der Liebe Christi die Rede. Wann immer wir so tun, als könnten wir diesen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief zu einer Beschreibung unserer Liebe machen, verheben wir uns. Es ist die Liebe Christi, die beschrieben wird. Diese Liebe, mit der wir geliebt werden, mit der wir geliebt sind, das dürfen Sie ja von sich glauben. Ich bin mit dieser Liebe geliebt. Diese Liebe macht frei von der Furcht. Von der Furcht, hier das Leben zu verpassen. Das Leben ist nicht die letzte Gelegenheit, in die alles hineingepresst werden muss. Vielleicht haben Sie das am letzten Montag auch gesehen. Ich gucke ja immer, je älter man wird, umso mehr Fernsehen guckt man, habe ich manchmal das Gefühl, ich gucke gerne so Talkshows, hart aber fair. Und da war dann das Thema, dass junge Leute und nicht so ganz junge Leute sich alle freiwillig an die Sklavenkette des Smartphones hängen. Das ist dieses Ding, was 1000 Apps hat. Und immerzu läutet und ihnen sagt, da passiert irgendwas Aufregendes in Siechenhausen oder Burkhardt oder in Eidershausen und du wirst doch das wohl nicht verpassen. Das war für mich schon sehr aufregend zu hören, wie diese Jungen, wie diese Leute sagten, das Smartphone hilft mir, dass ich alles mitkriege, weltweit, dass ich nichts verpasse. Offensichtlich ist das die große Angst, die in unserer Zeit da ist. Die Angst, die dann ja auch zu der, wie heißt das so schön, Multioptionsgesellschaft führt. Man hält sich alle Optionen so lange offen, bis man keine mehr hat. Das ist Multioptionsgesellschaft. Wir haben Angst, irgendwo irgendetwas zu verpassen. Und wenn ich das Smartphone habe, dann verpasse ich nichts. Da geht es mir dann so, dass ich sage, aber wenn du was verpasst, na und? Ich bin in den letzten Wochen wieder einem Wort begegnet, das ich seit 1969 kenne Und Sie kennen das jetzt gleich auch, wenn unsere Technik klappt. Von Søren Kierkegaard, dem großen dänischen Philosophen und Christenmenschen. Die einzige Neuigkeit des Tages ist der Ewigkeit Anfang in Jesus Christus. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, meine Frau und ich, wir haben das in einem Anfall von Wahnsinn über unsere Verlobungsanzeigen gesetzt. Und dann sagte mein Bruder zu mir, das war ganz schön arrogant, zu sagen, da gibt es eine ganz wichtige Neuigkeit und dann teilt ihr uns mit, dass ihr euch verlobt habt. Naja, aber ich sage mal, wer das glaubt, dass ihm wirklich die einzig wirklich wichtige Neuigkeit des Tages, der Ewigkeit Anfang Jesus Christus ist, der muss keine Angst mehr haben, etwas wirklich Wichtiges zu verpassen. Tor bei der EM oder die Ü90-Party, die irgendwo stattfindet im Vogelsberg, den Sonnenübergang über Capri oder dass die AfD wieder auf 2% schrumpft. Das kommt alles wie von selbst. Muss man sich keinen Kopf machen. Unser Predigtwort sagt, wer die Liebe Gottes in seinem Leben entdeckt hat und erfahren hat und angenommen hat, der verliert die Furcht. Die Furcht auch vor dem Gericht. Ich könnte auch sagen, der verliert die Furcht vor dem Tod. Das ist ja was anderes wie die Angst vor dem Sterben. Auch die Furcht vor dem Tod. Der weiß, diese Liebe ist das Ziel, auf das wir zuleben. Auch durch den Tod und alle Todesangst hindurch. Auch im Gericht werde ich doch vor dem stehen, der mich liebt. Werden wir doch vor dem stehen, dessen Liebe zu uns ihnen sich hat festnageln lassen auf das Kreuz. Wie sollte man sich dadurch fürchten können? Das allerdings muss dann auch gesagt werden. Die Liebe Gottes, mit der wir geliebt werden, ist anspruchsvoll. Sie beansprucht uns. Sie will in unserem Leben ein Echo finden. Und wenn Sie sich mit Echos auskennen, dann wissen Sie ja, das Echo ist nie so stark wie der Impuls. Sondern es ist immer so ein bisschen verhaltener und verharrt, verschwommener. Also Sie kennen diese wunderbare Geschichte, will einer das Echo testen und ruft in den Wald hinein, wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Was hört er? Esel, Esel. Ein bisschen verhaltener. Das Echo ist manchmal schwach, kaum zu hören, aber es ist da. Und die Erwartung ist die Liebe, mit der wir geliebt werden, die fordert uns und sie erzeugt einen Reflex bei uns, sie spiegelt sich, so haben wir es eben gesungen, auf unserem Angesicht. Die Erwartung ist, dass wir diese Liebe multiplizieren mit dem, was wir so können. Wir sind nicht dazu gerufen, die Endverbraucher der Liebe Gottes zu sein, sondern wir sollen sie weitergeben. Gib diese Liebe weiter, gerade an den, der dich nicht lieben will, heißt es in dem wunderbaren Lied, Gottes Liebe ist wie die Sonne. Gerade an den, der dich nicht lieben will. Das singt sich leicht, es lebt sich zugestandenermaßen ein bisschen schwerer. Die Herausforderung an Sie und an mich ist unser Lieblingsfeind. Ich weiß nicht, ob Sie sowas haben. Jemand, bei dem Sie automatisch die Straßenseite wechseln und interessiert in den Laden gucken bei Novotsch, was denn der neue Wein ist, wenn der kommt. Oder sich bücken und danach suchen, ob Ihnen netten Groschen runtergefallen ist. Bloß um mit dem nichts reden zu müssen. Ihr Lieblingsfeind soll erfahren, dass wir ihm liebevoll begegnen. Keine Sorge, Sie müssen ihm deshalb nicht um den Hals fallen. Sie müssen ihn auch nicht unbedingt zum nächsten Geburtstag einladen. Lieben ist ja im biblischen Denken nicht so ein gefühlsdusseliges Wort wie bei uns. Wir haben ja aus Liebe ein Gefühl gemacht. Wir hören dann Emotionen und Zuneigung, Küsschen links und Küsschen rechts, Umarmung. biblisches Leben etwas ganz anderes. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, sagt der Jesus. So wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Lieben ist ein Tun. Das Tun des Willens Gottes. Also, barmherzig sein mit dem, der es braucht, dass sich einer zu ihm wendet. Einen langen Atem behalten im Sorgen um einen anderen. Sich die Ohren nicht zuhalten, wenn mich einer um Hilfe bittet, um Zeit, um eine Tat, vielleicht sogar um Geld. Für den da sein, der sich ins Unglück manövriert hat. Und nicht sagen, wer sich die Suppe eingebrockt hat, der muss sie halt auch selber auslöffeln. Jemand den Rücken stärken für den Weg, den er geht, selbst dann, wenn ich nicht gleich sonderlich überzeugt davon bin, dass das ein guter Weg ist, den er geht. Diese Liebe, die macht keine Schlagzeilen. Die bringt Ihnen vermutlich auch kein Bundesverdienstkreuz ein. Sie bringt sie auch nicht ins Fernsehen. Aber sie hält zäh durch. Sie wendet sich denen zu, die mich brauchen, ohne Erwartung, manchmal ohne Aussicht auf Erfolg. Diese Liebe hat ein Sänger, den ich sehr mag, besungen in einem ganz wunderbaren Lied. Gerhard Schön. Sascha lernt laufen. Sascha ist 10. Vor 6 Jahren kam er hierher ins Heim. Er kann schon selber im Gitterbett stehen, wenn er sich anstrengt und festhält. Noch vor 2 Jahren wurde er gefüttert. Jetzt isst er selbstständig seine Spaghetti mit Tomatensauce. Sascha übt täglich mit Schwester Grit. An ihren Händen kann er sich festhalten. Nach 4, 5 Wochen nur eine Hand und für die andere Hand nur ein Riemchen. 12 Wochen üben, dann klappt es schon, dass er an einer Hand mit Schwester Grit durch den Flur geht, spazieren. Sascha lernt laufen. Er strengt sich an, weil Schwester Grit ihn dann kuschelt und streichelt. Sie ist so lieb und lobt ihn oft. Jetzt müssen sie mit der anderen Hand üben. Nach 40 Wochen ist es soweit. Sascha geht zum ersten Mal 7 Schritte allein durch das Zimmer. Doch im September wird Sascha krank, 4 Wochen Bettruhe, dann wieder üben. Sascha fällt häufig hin, alles verlernt. Wieder beginnt Schritt für Schritt jede Übung, Lob und Geduld, Küsse und Fleiß. Und im Dezember geht Sascha dann wieder 4 Schritte allein. Sascha lernt laufen, er hat ein Ziel, selbstständig loslaufen üben sie täglich. Aber im Sommer, sagt Schwester Grit, möchte sie, dass er allein vor das Haus geht. Denn im August hat sie Geburtstag und Sascha will ihr die Freude bereiten und selbst Blumen pflücken. Johannes, unser Briefschreiber, lässt keinen Zweifel daran mit seinen Worten. Die Nagelprobe für unsere Liebe zu Gott, nicht für Gottes Liebe zu uns. Die Nagelprobe hat er Jesus am Kreuz bestanden. Die Nagelprobe für unsere Liebe zu Gott ist die Art und Weise, wie wir mit unserem Nächsten umgehen, unserem Bruder, unserer Schwester, mit den schwierigen Leuten, die uns auf den Weg gestellt werden. Mit den Sanften und Netten kommen wir auch so zurecht. So wie Sie untereinander, sanft und nett, wie Sie sind, doch ganz gut zurechtkommen. Aber mit den Schwierigen, die alle heute nicht da sind, mit denen zurechtkommen, das ist die Nagelprobe. Es sind die Schwierigen, die uns mit unserer Liebe herausfordern. So wie wir die Liebe Gottes herausfordern, wir schwierigen Leute. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen und Begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.